Ja, ganz herzlich möchte ich Sie, euch, zu einer neuen Folge des Roche-Nervennahrung-Podcasts begrüßen, dem Podcast für Neurologen von Neurologen. Und wie zu hören war, habe ich mir heute gleich zwei Gäste eingeladen, um ein Thema zu diskutieren, zu dem ich selber eigentlich noch keine so klare Position bezogen habe. Es soll heute nämlich um ein Thema im Grenzbereich von Kardiologie und Neurologie gehen, nämlich dem interventionellen Verschluss des offenen Foramen Ovale und dem Verschluss des linken Vorhofrohrs. Zu beiden Themen wurden in den letzten Jahren mehrere kontrollierte Studien publiziert, die zum Teil ihren primären Endpunkt erreicht haben, aber trotzdem sehr kontrovers diskutiert worden in der Folgezeit. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, so geht es mir zum Beispiel, dass so ein gewisser innerer Widerstand entsteht, wenn man so ein Teil, so ein Okkluder unwiderrufbar ins Herzen einsetzt. Und zudem ergeben sich natürlich auch viele Fragen zu den Studien. Wie ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis? Wie sind die Langzeitfolgen? Wurde gegen relevante Vergleichsgruppen getestet? Und um hier Klarheit herbeizuführen, habe ich heute zwei Kollegen eingeladen, absolute Experten im Bereich der Schlaganfallsmedizin und Kollegen, die ich für ihre klaren Statements sehr schätze. Das ist zum einen Professor Peter Schellinger, der Direktor der Universitätsklinik für Neurologie und Neurogeriatrie am Johannes-Wessling-Klinikum in Minden und zum anderen Professor Martin Körmann, der stellvertretende Klinikdirektor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen. Persönlich freue ich mich sehr auf die Diskussion, denn mit Peter und Martin habe ich vor Jahren zusammen schon in Erlangen gearbeitet und schon da waren die beiden eigentlich immer auskunftsträchtig, wenn es ums Thema Schlaganfall ging. Man konnte immer viel dazulernen und deswegen freue ich mich heute auf ein spannendes und informatives Gespräch mit den beiden über dieses sehr kontroverse Thema. Hallo Peter, hallo Martin. Ich finde es total schön, dass ihr da seid. Ich finde es auch schön, dass wir nach der langen Corona-Pandemie tatsächlich zusammen im Studio sitzen, natürlich mit entsprechendem Corona-Abstand. Und ich hatte ja schon gesagt, wir wollen uns heute über den Verschluss des offenen Foramen Ovale und den Verschluss des linken Vorhofrohrs unterhalten. Letztlich ja kontroverse Themen und ich möchte mit dem PFO-Verschluss eigentlich anfangen und wollte dich, Martin, fragen, auch um die Hörer so ein bisschen ins Thema einzuführen, warum überhaupt PFO-Verschluss? Was ist der Hintergrund, dass man sich dem PFO zugewendet hat und wie sieht die Behandlung aus?
Ja, vielen Dank, Matthias. Vielen Dank auch für die Einladung, dass du sagst, nach der Pandemie stimmt einen schon wieder ein bisschen optimistisch. Ich hoffe, du hast recht und wir befinden uns nach der Pandemie. Ja, das PFO ist ein Thema, was uns ja wirklich in der Neurologie schon ewig rumtreibt, muss man sagen. Und man hat fast schon das Gefühl, das ist ein Riesenthema und eins der wichtigsten Themen überhaupt. Und wir machen seit Jahrzehnten Studien darüber. Es geht natürlich um eine sehr delikate Situation, nämlich meistens Schlaganfälle von jungen Patientinnen und Patienten, wo wir überhaupt nicht wissen, wo der letztlich hergekommen ist. Und dass wir in der Situation natürlich irgendwie versuchen, rauszufinden, woran das liegt und was wir tun können, dass diese Patienten auf keinen Fall wie neue Schlaganfälle kriegen, ist völlig klar. Für mich ist immer so ein bisschen der Punkt, dieses Thema wirkt mittlerweile wirklich fast ein bisschen sozusagen blown out of proportion, weil ganz so dramatisch ist die Situation letztlich nicht. Es geht natürlich um die Fragestellung, wenn man keine andere letztlich Ursache bei den Patienten gefunden hat und bei diesen Patienten und Patientinnen eben ein PFO findet, ob man das mit einem Schirmchen verschließen soll, interventionell, oder ob man letztlich mit Medikamenten und wenn ja, mit welchen dann dauerhaft weiter behandeln soll. Und das sind jetzt wirklich ein Thema gewesen, was über die letzten 20 Jahre x Studien gebraucht hat und weiterhin aus meiner Sicht.
Aber wenn ich da nochmal einhalten darf, das, tatsächlich mit den Studien ist es ja so, dass wir von den frühen Studien ja überhaupt keine positiven Ergebnisse geliefert haben, wenn ich da richtig liege. Und jetzt so eigentlich in den letzten 2-3 Jahren, kann man sagen, kommen zunehmend Daten ans Licht, die ja irgendwie suggerieren, das könnte Sinn machen.
Ja.
Was hat sich da geändert? Was ist anders geworden?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil das ja auch in anderen Bereichen so ist. Manchmal ist es der technische Fortschritt, manchmal ist es die Auswahl der Patienten. Es ist tatsächlich so, dass die alten Studien, also Closure und PC und so, eigentlich ja überhaupt keinen Vorteil gebracht haben. Die waren immer für den Effektivitätspunkt, Endpunkt letztlich neutral und am Schluss hatten sie doch relevante Komplikationen. Jetzt könnte man sagen, die letzten Studien sind einfach sozusagen technisch eine Weiterentwicklung wie es zum Beispiel bei der Thrombektomie ist. Aber das ist eigentlich tatsächlich nicht der Fall. An diesen Devices hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Und wenn man mal ehrlich ist, sind viele von den letzten Studien, zum Beispiel die CLOSE-Studie, die jetzt eine dieser positiven Studien ist, eigentlich schon zu Zeiten durchgeführt worden, Anfang der 2000er Jahre losgestartet, lange, lange rekrutiert, die tatsächlich mit ähnlichen Devices gearbeitet hat und wirklich auch überschneidend von der Zeit ist. Ne? Was sich tatsächlich geändert hat, ist ein bisschen die Patientenauswahl. In den alten Studien waren tatsächlich immer auch Patienten drin, die als Indexereignis eine TIA gehabt hatten. Das ist in keiner dieser Studien jetzt der Fall und ist aus meiner Sicht auch gleich einer der ersten Punkte, den man für die klinische Praxis beachten sollte. Ich würde sagen, bei TIA-Patienten kommt ein PFO-Verschluss in keinem Fall in Frage. Also das ist einer der großen Unterschiede. Und dann hat man so ein bisschen morphologisch geguckt. Die letzten Studien sind alle an Patientinnen und Patienten gemacht worden, die ein großes PFO haben. Das könnte eine Rolle spielen, aber da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Vielleicht können wir nochmal bei der Anatomie bleiben, weil ja immer großes PFO, kleines PFO, dann kommt ja noch das Vorseptumaneurysma als Klassifikation mit dazu. Was ist denn so nach allgemeiner Lehrmeinung ein großes PFO, wo man eventuell tatsächlich ja gucken sollte?
Das ist tatsächlich in den Studien unterschiedlich definiert gewesen. Man muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Bevor jetzt die neuen Studien gemacht wurden, zeichnet sich eigentlich gar nicht so sehr ab, dass diese Größe des PFOs, und dafür gibt es mittlerweile sehr gute Analysen, überhaupt eine größere Rolle spielt. Das ist jetzt so ausgewählt worden. Es gab früher sogar Hinweise darauf, dass eher kleine PFOs mit Rezidiven vergesellschaftet sind. Was sich ganz klar abgrenzt, ist das mit dem Vorhofseptum-Aneurysma. Das zieht sich eigentlich durch alle Analysen durch, dass das letztlich die Patienten sind, die doch dann auch ein erhöhtes Rezidivrisiko haben. Also aus meiner Sicht, in meiner Interpretation, sind im Moment tatsächlich die Patienten mit PFO und Vorhofseptum-Aneurysma eigentlich die Patienten, die überhaupt in Frage kommen für diesen Verschluss.
Naja, was ja mal galt, was nicht leider stringent und gut untersucht ist, ist ja auch, dass die Größe des PFOs nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Menge des Schandvolumens ist. Und wenn man entsprechendes TCD-Monitoring macht oder einen Bubble-Test und die Schandmenge graduiert, dass die vielleicht auch noch mit einer Rolle spielen kann, da haben wir gar nicht genug Daten für. Und wenn man dann, was Martin schon gesagt hat, bei vielen dieser Patienten eigentlich gar nicht den Schlaganfall als Indexereignis gesichert hat, sondern mit einer TIA, die dann vielleicht nur Schwindel ist oder irgendwas anderes Unspezifisches hantiert, dann kann das natürlich nichts werden.
Also ich lese jetzt so ein bisschen daraus, wenn die Situation so ist, tatsächlich Schlaganfall beim jungen Patienten, ungeklärter Ursache bei sorgfältiger Abklärung, ausreichend großes PFO, dann könnte man aufgrund der Studienlage, die im Moment da ist, erwägen, tatsächlich diese invasive Maßnahme anzuwenden.
Ist das richtig? Wenn ich dann noch eine Beinvenenthrombose sehe, fühle ich mich doppelt besser.
Ja, wobei das mit der Beinvenenthrombose, ich bin mir immer gar nicht so sicher, ob die Mehrzahl dieser Patienten tatsächlich so klassische paradoxe Embolien haben. Das ist tatsächlich nicht geklärt. Wir wissen ja, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich nur von der Assoziation, nicht wirklich von einem richtigen Pathomechanismus. Natürlich hat man immer die Patienten sozusagen auch manchmal in der klinischen Praxis, die eben nachweisbare Thrombose im Kreislauf haben und dann tatsächlich eine paradoxe Embolie erleiden. Aber das ist letztlich nicht geklärt. Eigentlich diese Abhängigkeit der Morphologie spricht eher dafür, dass ein relevanter Anteil dieser Patienten, bei denen wir ja auch meistens gar keine Beinvenenthrombose finden, tatsächlich eher eine lokale Thrombose bzw. lokales Geschehen am PFO haben. Nur so kann man sich eigentlich auch erklären, dass das Vorhofseptumaneurysma so eine große Rolle spielt. Und wenn du jetzt sagst, nach heutigen Zeiten kann man bei sorgfältig abgeklärten Patienten den PFO-Verschluss erwägen. Erwägen kann man immer viel. Das wichtige Punkt, den hast du schon gesagt, man muss unbedingt diese Patienten wirklich auf den Kopf stellen, weil das ist eine Sache, die mich auch häufig so ein bisschen umtreibt, dass man mittlerweile fast so das Gefühl hat, naja, man findet bei einem jungen Patienten irgendwie ein PFO, dann wird es das schon gewesen sein, da brauchen wir gar nicht groß weiter gucken.
Ja, ich möchte da auch nochmal einhaken. Jetzt ist es ja tatsächlich so, je nach Literatur, die man anguckt, mindestens 25% der Normalbevölkerung haben einen Befund, der damit vereinbar ist. Kann das nicht einfach nur eine Koinzidenz handeln,
absolut,
über die wir sprechen?
Ja. Also absolut. Ich meine, man muss immer nochmal sagen, und das ist auch wichtig für die Laienwahrnehmung, ist tatsächlich so, 25% der Menschen im Schnitt haben so ein PFO. Die allerwenigsten kriegen davon einen Schlaganfall. Und wenn man ehrlich ist, handelt es sich auch nicht um wirklich einen klassischen Risikofaktor, weil die populationsbasierten Daten, die wir haben, zugegebenerweise viel zu wenige, zeigen, dass ein wirklicher, ein existentes PFO eigentlich gar kein Risikofaktor für einen erstmaligen Schlaganfall ist. Das kann damit einhergehen natürlich, dass es so ein seltenes Ereignis ist, aber ein klassischer Risikofaktor ist es nicht, finde ich für die Laienaufklärung ganz wichtig, weil die Leute haben natürlich Angst, oh, da ist ein Loch im Herzen, muss ich das nicht vielleicht auch in der Primärprophylaxe verschließen lassen, all das ist natürlich Unsinn. Man findet dann letztlich eine Assoziation insofern, dass bei Case-Control-Studien sozusagen bei jungen Patienten ohne andere Ursachen dieses PFO noch ein bisschen häufiger ist, aber das ist eigentlich auch schon der einzige Beweis, den wir haben.
Dann nochmal zurück zu den Studien. Ist denn das, was man an Nutzen-Risiko-Verhältnis gesehen hat, tatsächlich dann in favor für den PFO-Verschluss?
Ja,
jetzt ist ja schon invasiv.
Ne? Ja, also da muss man relativ tief reingehen. Ich finde, das wird häufig gar nicht so sehr gemacht. Also die ersten Studien, die wir dazu bekommen haben, waren klar, da war das klar nicht der Fall. Das ist, der Nutzen war praktisch nicht signifikant. Das Risiko des Eingriffs ist es am Schluss, ist das dann doch kein so ganz, sozusagen ganz harmloser Eingriff. Das gibt's in der Medizin ja so oder so nicht. Aber auch aus meiner Sicht, wenn man jetzt die neuen Studien anschaut, also gerade auch die Close-Studie, unabhängig gut gemachte Studie, die hat letztlich einen geringen Effekt gebracht, hauptsächlich auf nicht behindernde Rezidivschlaganfälle. Wenn man aber da nochmal genau hinschaut, muss man auch da wieder sagen, dass sich eigentlich so im Net Clinical Benefit, das heißt Nutzen, Risiko, diese beiden Endpunkte im Sicherheitsendpunkt und in dem Effektivitätsendpunkt, gerade wenn man eben in Betracht sieht, dass die beobachteten Rezidive bis auf einen einzigen Schlaganfall in dieser Studie nicht behindernde Rezidive waren, tatsächlich nicht ganz so eindeutig, wie es immer dargestellt wird. Und auch in den anderen Studien, also in der dann lange diskutierten großen amerikanischen Studie, der Respekt-Studie, zeigt sich am Schluss tatsächlich eine Reduktion, mäßige Reduktion, der Schlaganfall-Endpunkte aufgehoben letztlich durch ein häufigeres Auftreten von venösen Thromboembolien, auch Lungenembolien, die am Schluss dazu führen, dass es eigentlich keinen Net-Clinical Benefit gibt.
Ne? Auch nochmal eine kritische Anmerkung zu den Vergleichsgruppen. Wenn ich da richtig liege, bitte korrigiere mich, war ja nur in der Close-Studie eigentlich DOAX als Kontrolle auch mit eingeführt, oder?
Ja, also das ist letztlich die Antikoagulation, spielt für die PFO-Behandlung eine relativ geringe Rolle, weil diese Patienten eigentlich für eine dauerhafte Antikoagulation gar nicht in Frage kommen. Das ist immer so eine Sache. Das mag zwar so sein, dass das vielleicht am Ende die sinnvollere Therapie wäre, weil wir ja gerade auch über Thrombosen sprechen, als jetzt die antithrombozytäre Therapie, die eigentlich als Vergleichsgruppe dient. Letztlich muss man aber sagen, aufgrund des Basiskomplikationsrisikos einer dauerhaften Antikoagulation bei auf der anderen Seite wirklich niedrigem Rezidivrisiko spielt es eigentlich keine Rolle. Und das finde ich ist auch nochmal, also auch für uns Ärzte, wenn man mit Patienten, die das jetzt betrifft, Aufklärungsgespräch macht, das finde ich mit die wichtigste Nachricht all dieser Studien. Die zeigen in allen untersuchten Armen ein sehr geringes Risiko für Rezidivschlaganfälle. Und deswegen ist das immer das, was ich auch in Aufklärungsgesprächen immer als erstes sage. Wir haben in Ihrer Situation, können wir einen Schritt zurückgehen. Sie haben ein extrem niedriges Risiko für ein Rezidiv. Wir haben Sie toll abgeklärt. Es bleibt nichts übrig, außer dieses PFO, was in aller Regel eigentlich ein Normalbefund in der Bevölkerung ist. Das heißt, wir sprechen über eine ganz geringes Rezidivrisiko, egal was wir mit den Patienten machen. Und dann kann man auf Basis dieses geringsten Rezidivrisikos, kann man durch diesen Verschluss nach neuesten Studien einen gewissen Vorteil herausarbeiten. Aber da sprechen wir in der Vergleichsgruppe von 1% pro Jahr gegenüber in der Interventionsgruppe von um die 0,6% pro Jahr.
Es kommen noch ein paar andere Aspekte dazu. Ich sage dem Patienten immer, was vielleicht ein bisschen flapsig ist, aber wissen Sie, Sie kriegen da was eingebaut, was Sie halt eben nur wieder mit einer Herztransplantation rauskriegen. Ja, so einfach rausschneiden kann man das nicht. Kann man schon, aber ist halt eben nicht angenehm. Das Zweite ist, dass doch Beobachtungsstudien nicht nur akut, sondern auch im Verlauf eine, sagen wir mal, deutlich höhere als erwartete Rate von dann auftretendem Vorhofflimmern mit der Pflicht einer Antikoagulation zeigen. Das ist nun mal auch ein anatomischer, von der Rhythmusanatomie her, ein vulnerabler Teil vom Herzen, an dem man da arbeitet. Und wir kennen alle die Fälle, wenn man es dann nun ist, den es erwischt, bei denen das halt eben nicht so schmuck und schnell endothelialisiert, wie alle immer behaupten, also quasi zugewachsen ist und man wirklich mit einer Sekundärprävention, mit einem Thrombozytenfunktionshemmer auf der sicheren Seite ist. Also ich fühle mich umso besser, je unklarer der Schlaganfall ist. Und da kann Martin auch noch was zu sagen. Je ausführlicher die Diagnostik auch hinsichtlich seltenerer Koagulopathien, Autoimmunphänomene, paraneoplastische Gerinnungsstörungen, da hat man den 45-Jährigen, der doch mal, oder diejenige, die ein Mammakarzinom haben kann und schlicht und einfach ein PFO hat, was an sich nicht schlimm ist, aber sie ist hyperkoagulabel. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Also für mich sind es die klassischen 25-jährigen Patienten, bei denen man nichts, aber auch gar nichts findet, die man dezidiert angeguckt hat, wo ich nach der neueren Studienlage weniger Bauchschmerzen habe als vorher, aber immer noch Bauchschmerzen, wenn ich einen PFO-Verschluss indiziere.
Vielleicht da auch nochmal in dem Kontext gefragt. Ich meine, wenn man 25-Jährigen mit so einem Device versorgt, muss der auch sehr lange damit leben. Ist denn da was bekannt, wie das nach hinten raus weitergeht?
Ja, also da ist schon relativ viel bekannt. Letztlich sind diese Devices ja auch nicht neu. Die werden schon wirklich auch seit Jahrzehnten eingesetzt. Peter hat gerade eine Komplikation schon genannt. Rund 5% in allen Studien, rund 5% dieser Patienten entwickeln zunächst akut, wenn man im Vorhof hantiert, Vorhofflimmern. Da ist mittlerweile auch die Lehrmeinung so, dass die im Verlauf auch eine höhere Vulnerabilität haben für ein im Verlauf wiederauftretendes Vorhofflimmern. Die Relevanz davon kann man am Schluss jetzt natürlich noch nicht kennen, weil die Patienten auch bei induzierten Vorhofflimmern erstmal keine Schlaganfälle davon kriegen werden. Aber letztlich diese Situation ist natürlich nicht klar. Aber sagen wir, im Großen und Ganzen, da muss man jetzt auch mal sozusagen fair sein. Im Großen und Ganzen ist das ein Eingriff, der auch, was die dauerhafte Sicherheit angeht, eigentlich ganz gut ist, vorausgesetzt, dass der technisch einwandfrei gemacht wurde, dass er technisch einwandfrei gelungen ist. Das ist auch nicht ganz häufig, nicht ganz selten der Fall, dass das eben nicht so ist. Aber dann sind auch die Langzeitdaten dieser Verschlüsse sehr, sehr gut.
Alles klar, ich möchte mal zum nächsten technischen Teil übergehen, nämlich dem linken Vorhofverschluss. Das ist ja letztlich auch eine andere invasive Maßnahme, mit der sekundäre Schlaganfälle verhindert werden sollen. Peter, und ich würde dich da auch ganz gerne einfach nochmal fragen, ob du in das Thema einführen könntest, nochmal kurz erklären könntest, wer da eigentlich in Frage kommt, wie die Studienlage ist und was eigentlich gemacht wird dabei.
Ja, wir reden jetzt ja erstmal von einem anatomischen Anhängsel. Auf Englisch heißt es sogar Left Atrial Appendage, also ein Appendix, was viele Leute für überflüssig halten, aber was der nochmal eine Funktion hat. Da wird zum Beispiel atriales natriuretisches Peptid gebildet. Das ist ein Windkessel, der eine Volumenbelastung des Vorhofs auch reduziert. Und der Hintergrund ist der, dass bei Patienten mit einem nicht valvulären Vorhofflimmern nach älteren Studien bis zu 90% der Thromben im LAA lokalisiert sind. Ja. Darauf basierend hat man schon in den 90ern gesagt, naja, wenn wir eine offene Herz-OP aus welchem Grund auch immer machen müssen bei einem Patienten, der ein Vorhofflimmern hat, dann nehmen wir diesen gefährlichen Appendix ab, so wie man das früher bei Bauch-OPs auch gemacht hat, dass man eine bisher noch nicht entzündete Appendix primär präventiv mit entfernt. Und das hat dann dazu geführt, dass man bei einer nach Haus-SOPs dann bei Operationen gemachten, entfernten LAA-Geschichte, dass man gesagt hat, naja, warum behandeln wir das nicht endovaskulär bei Vorhofflimmerpatienten, weil Marcumar oder Warfarin ist ja so gefährlich, weil es so viele Blutungen macht. Und wenn wir dieses LAA ausschalten können, indem wir da platt gesagt Stöpsel reinschieben, dann müssen wir Vorhofflimmerpatienten nicht mehr auf Dauer antikoagulieren. Und dann hat diese ganze unheilige Geschichte angefangen. So das mal vorneweg gesagt. Es gibt im Prinzip drei Techniken, wie man da ran kann. Zwei davon interventionell, minimalinvasiv. Das heißt, einmal piekst man von außen am Brustbein vorbei und legt eine Schlinge wie so ein Lasso um dieses LAA rum und zieht es dann zu. Das ist eine Methode, die kardiochirurgische bei der offenen Herz-OPs dann klammern oder einfach so abtragen. Und das ist übrigens die einzige wirklich positive Studie, die vor kurzem publiziert wurde zu dieser Thematik. Und das dritte ist über einen transvenösen Zugang, dass man ins Herz von rechts geht mit einem quasi Trokar mit dem Katheter durch die Herzwand durchpiekst, genau auf das LAA zielt und dann da einen Stöpsel reintut, einen Plage.
Sondern wenn ich dich Stöpsel sagen höre, dann sehe ich schon, was du von der Verstöpselung vielleicht auch hältst. Also ist das tatsächlich effektiv? Ich stelle mir vor, ist doch wahrscheinlich schwierig, so eine individuell anatomisch sehr ja, heterogene Struktur dann auch wirklich vollkommen zu verschließen, oder? Wie sieht es da mit Bypass aus oder mit Leakage oder auch Trombenbildung, wenn man das macht?
Je nachdem, welches Device man nimmt, gibt es bis zu 25% Leakage. Leakage heißt, dass man einen sogenannten Peri-Device-Flow hat, was in den meisten Arbeiten, die ja fast alles nur Register- und Fallserien sind, mit einem erhöhten Thrombembolierisiko assoziiert ist, dann wartet man so ein bisschen und hofft, dass das zugeht. Ich meine, im Grundsatz muss man erstmal sagen, finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Und diese Laos-3-Studie, die gerade im New England Journal publiziert wurde, eine kardiochirurgische Studie, legt ja nahe, dass irgendwas an dem LAA ist, was vielleicht doch Schwierigkeiten machen kann. Die haben das halt eben wegoperiert, aber die Patienten zu 3/4 weiter antikoaguliert und sehen ein additiven Effekt von Antikoagulation und Abtragen dieses LAAs. Die Studien, und es sind nur zwei randomisierte Studien, die bisher fertiggestellt und durchgeführt wurden mit dem sogenannten Watchman-Device. Das waren sogenannte Nicht-Unterlegenheits-, Non-Inferiority-Studien mit einem sehr hohen, sagen wir mal, Spielraum, wann wir die Nicht-Unterlegenheit akzeptieren. Und die haben als Endpunkt auch noch erwartete Schlaganfallraten, nicht gemessene Schlaganfallraten genommen, gemäß Chat-Score zum Teil. Also eine Studienqualität, die in zivilisierten Ländern eigentlich nicht zu einer Zulassung eines solchen Devices führt. In Amerika wurden 2017, glaube ich, so 15.000 Prozeduren gemacht und auch gut bezahlt. Das nimmt Ausmaße an, die einfach nicht mehr gerechtfertigt sind.
Wenn ich noch einmal kurz einhaken darf und nur um das auf das letzte Thema kurz zu sprechen zu kommen, diese Punktion des Septums zwischen den zwei Vorhöfen wird mit einer relativ großen Schleuse durchgeführt. Da bleibt in aller Regel ein PFO zurück. Ne? Also nur um das mal kurz
anzumerken. Ja, aber wenn nachher eine Herzinsuffizienz entsteht, dann ist das ja ganz gut. Dann kann man ja das linke Herz entlasten durch einen artifiziellen Shunt.
Aber es wird ja auch immer in den Studien erwähnt, so immerhin Komplikationsrate von 2-4%. Das hört sich hoch an.
Ja, zum Teil höher. Ich glaube, in der initialen Zulassungsstudie waren es 7,4%. Das sind zum Teil OP-pflichtige Perikardergüsse, Hämatoperikarde. Aber ich meine, auch da nehmen die Sicherheit des Eingriffes nimmt wie bei so vielen Dingen zu. Das sind zum Teil selbstberichtete Komplikationen, aber das wird besser. Für mich ist das Problem die Indikationsstellung. Diese initialen Studien haben das gemacht bei Patienten, die bei der Watchman-Studie waren es, glaube ich, 80% Primärprävention. Die hatten noch gar keinen Infarkt. Mhm. Dann haben die im Vergleichsarm unter Warfarin Blutungsraten, wie sie in keiner der modernen NOAC-Studien im Warfarin zu sehen waren, da war das so 1% pro Jahr. Und man hat natürlich recht häufig auch kein permanentes Ausschalten des LAAs. Und die Zulassung ist sehr, sehr streng erfolgt, nachdem es viele Kritiken auch gegeben hat, eigentlich für Patienten, die einen guten Grund haben, eine Alternative zur oralen Antikoagulation zu suchen.
Dürfte ich dich vielleicht in dem Kontext gerade bitten, vielleicht mal so einen idealtypischen Patienten zu skizzieren, den man, also wo man an den LAA-Ocluder denken könnte?
Ja, würde ich gerne, kann ich aber gar nicht, weil die nämlich gar nicht in Studien untersucht wurden bisher. Also die werden im Moment in einigen Studien eingeschlossen, aber vom Bauchgefühl her, und das ist eine reine exjuvantibus-kasuistische Entscheidung, ist das der klassische Dialysepatient, bei dem orale Antikoagulantien, ob nun NOAC oder VKA schwierig sind, der eine zerebrale Amyloid-Angiopathie hat und schon mal eine kleine symptomatische intrazerebrale Blutung hatte und auch noch schlecht einstellbar ist mit Vitamin-K-Antagonisten, die bei einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz ja sogar kontraindiziert eigentlich sind. Also da hat man so einen Fall, da würde ich sagen, okay, der hat wirklich jeden Grund, nicht sich oral antikoagulieren zu lassen und hat auch noch ein hohes Risiko bei einem permanenten Vorhofflimmern einen embolischen Infarkt zu kriegen.
Das Problem tatsächlich, also ich würde dem zustimmen, Fakt ist, wie Peter schon gesagt hat, an diesen Patienten, die wir jetzt skizzieren, wird es in der Praxis häufig auch durchgeführt. Die sind die einzigen Patienten, die tatsächlich nie untersucht wurden in diesen Studien. Ne? Und das halte ich schon für ein Problem. Und was man häufig vergisst in diesen Patienten, ist, dass wenn am Schluss dieser Verschluss suboptimal ist, und das ist gar nicht so selten bei diesen Verschlüssen, dann ist allein dieser Eingriff fordert danach eine Antikoagulation. Mhm. Und wenn man das bei Patienten macht, die in per se für eine Antikoagulation nicht oder schlecht in Frage kommen, hat man dann in dieser Situation natürlich ein erhebliches Problem.
Und man muss dazu nochmal sagen, wenn man sich mit seriösen Kardiologen unterhält, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Rarität an menschlicher, fachlicher Kollegenspezies ist, aber wenn man sich mit seriösen Kardiologen unterhält, die sagen auch, dass der interventionelle Eingriff eines PFO-Verschlusses im Vergleich zu einem LAA-Verschluss eher trivial ist. Also der LAA-Okkluder ist deutlich komplikationsbehafteter und komplexer als interventioneller Eingriff als der PFO-Verschluss. Das kann
aber
ich mir gut vorstellen.
So wie ich es verstehe, durchaus bei einer bestimmten Patientengruppe von Interesse. Martin, dürfte ich dich in dem Kontext einfach auch noch bitten, vielleicht mal so den idealtypischen PFO-Verschlusspatienten nochmal so auch als Abschluss zu skizzieren?
Ja, also für mich, das hat man vorhin schon gesagt, für mich sind das die Patienten, wo ich wirklich eine sehr gute Diagnostik gemacht habe, die aus meiner Sicht eine Morphologie haben mit einem Hochrisikosituation. Das heißt, einem großen Schandvolumen, einem Vorhofseptumaneurysma. Das gehört für mich in meiner klinischen Praxis obligat dazu, um eine Anreicherung sozusagen des Effekts zu machen, wo ich dann mit den Patienten offen und zum Teil auch ergebnisoffen, im Wesentlichen ergebnisoffen, dann sage, bei jungen Patienten würde ich das dann dennoch hier auch empfehlen.
Könnt ihr vielleicht nochmal von eurer Seite gerade so eine abschließende Bewertung der Verfahren geben? Also wie ihr sie einordnen würdet, Peter?
Für mich ist das Problem, man hört sich, wenn man das so kritisiert, immer wieder Dorfbulle an, der aufpasst, dass die anderen keinen Mist machen. Also man muss ja mal ehrlich sagen, wir können ja froh sein, dass sich die Device-Technologie entwickelt. Thrombektomie, hast du eben gesagt, Martin, ist ja ein super Beispiel. Man sollte da das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Man wundert sich halt eben nur manchmal, mit welch fehlender Gründlichkeit und Akribie man auch die Risikoseite skotomisiert, anstatt zu sagen, okay, wir haben hier etwas, das macht Sinn, wir haben ein Proof of Concept und das untersuchen wir jetzt und dann bewerten wir nicht nur mit dem Willen, ein Produkt an den Markt zu bringen, sondern mit dem Willen, wirklich objektiv Risiko-Nutzen zu bewerten und eventuell zu modulieren über Device-Entwicklung, bewerten wir das Ganze, anstatt es mit einem riesen Eimer über die Menschheit auszuschütten und auch bei vielleicht nicht gut untersuchten Patientenklientel zu machen. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen dran ärgert. Und man selber fühlt sich dann in die Situation gedrängt, dass man immer der Bedenkenträger ist und Sachen schlecht redet. Das will ich gar nicht. Ich glaube, das hat eine Zukunft. Ich glaube nur, dass die entscheidenden und richtigen und qualitativ hochwertigen Studien, die das zumindest für den LAA-Verschluss zu belegen haben, noch durchgeführt werden müssen oder gerade durchgeführt werden.
Ja, ich kann da gar nicht viel ergänzen, weil es tatsächlich so, man ertappt sich bei dieser Gegenübertragung, dass man dann wirklich fast auftritt wie ein Bedenkenträger, einfach aus dem Grund, weil man Schaden abwenden will. Und dieser unkritischen Einsatz gibt mittlerweile tausende von Berichten von primär prophylaktischen PFO-Verschlüssen, was sicherlich Unsinn ist in den allermeisten Patienten. Auch diese Angstmache, sie haben ein Loch im Herzen, lassen sich bei mir testen, auch primär prophylaktisch, dann mache ich das zu. All das möchte man abwenden. Auch den unkritischen Einsatz bei unseren Schlaganfallpatienten muss man eindämmen, zu einer adäquaten Indikation, und dann haben diese Eingriffe einen sehr guten Stellenwert. Und das, glaube ich, zeigen dann jetzt auch die Studien.
Also ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure klaren Worte und klaren Statements hierzu. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, noch einmal vielen Dank an meine Gäste Peter Schellinger und Martin Körmann für das interessante Gespräch. Und damit wären wir heute wieder am Ende einer weiteren Folge unseres Nervennahrung-Podcastes. Wenn es Ihnen, euch gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Google unter dem Stichwort Nervennahrung. Die nächste Episode wird in circa 4 Wochen wieder von meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiert, wie üblich mit einem interessanten Gesprächspartner aus dem spannenden Feld der Neurologie. Und wir hören uns an dieser Stelle in circa 8 Wochen wieder. Tschüss und machen Sie es gut.